als Zeichen dafür, dass er ein freiwilliger Sklave ist. Das heißt, er muss gar nicht dienen, aber er will, er hat sich entschieden, dass er in diesem Haus bleiben will und diesem Haus dienen will. Ja, und so ähnlich ist es mit uns im Neuen Testament. Es war früher für mich immer der Ausrede für Ohrringe, weil ich dann noch war, wo man durfte man keine Ohrringe anziehen. Dann ich gedacht, wieso? Und die haben auch Ohrringe gehabt. Ich bin ein freiwilliger Sklave. Okay. Vergiss es. Ja, ich komme aus einer anderen Zeit wie ihr. Heute darf man sogar mit dem Tattoo durch die Gegend rennen. Aber da wär's ja früher, ja, ist egal. Wenn ich heute um Sünde rede, über Sünde rede, rede ich nicht um so eine Sachen, gell? Also da geht es um Haltungen und da werden wir schon noch drauf kommen. Aber eben, ich bin freiwillig versklavt, das heißt, ich habe mich freiwillig entschieden, den Willen Gottes zu tun. Was tut ein Sklave? Er tut das, was sein Herr möchte. Ja? Und wenn wir sündigen oder wenn wir den Willen tun, der aus uns selber rauskommt, also aus unserem Fleisch oder so, oder auch vom Feind kommt, dann sind wir dort versklavt. Aber wenn wir den Willen Gottes tun, dann sind wir unter seiner Herrschaft und dann geht es uns gut. Ja? Was uns auszeichnet ist, Leute, wir können selber bestimmen, wie wir leben wollen. Das ist das Tolle, wenn wir mit Jesus laufen. Ja, das ist ein Privileg, das ist ein Vorrecht. Er stärkt uns an unserem inneren Menschen, an unserem Geist, dass wir selber bestimmen können, so will ich leben. Ja, frag mal jemand, der süchtig ist, der abhängig ist, der kann sich nicht frei entscheiden. Der muss das tun. Und dann muss er es wieder tun. Und da wacht er auf und denkt sich, oh, mach's nie mehr. Und dann macht er es wieder, weil er unter dieser Herrschaft steht. Aber wir sind durch Jesus Christus freigekauft, ja, von der Sünde. Das als Einleitung. Und mein erster Punkt heute Morgen ist, was ist eigentlich Sünde? Wir reden alle, ich habe so gedacht, ja, man redet eben von Sünde, ja, das ist Sünde. Ja, was ist eigentlich Sünde? Und habe da in der Suchmaschine ein bisschen geguckt. Und da habe ich ein paar Aussagen gefunden. Da steht übrigens ganz viel und auch nicht immer nur, also teilweise richtig gute Sachen. Also ich habe gelesen, Sünde ist eine Handlung, die gegen religiöse Gesetze oder Gebote verstößt. Oder eine andere Aussage, eine Handlung, die schlecht oder unvernünftig ist. Also man redet ja auch in der Welt so, der Begriff Sünde wird auch in der Welt verwendet. Man sagt zum Beispiel, das ist eine Bausünde. Also wenn da das falsche Gebäude am falschen Platz und zu teuer hingestellt worden ist, dann reden die Leute davon, das ist eine Bausünde. Also das wäre eben sowas, wo schlecht oder unvernünftig ist. Eine andere Auslegung ist, Sünde ist ein Verstoß gegen die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Komisch oder ja? Und dann habe ich auch noch gefunden, dass einer schreibt, dass Sünde Zielverfehlung ist. Und da habe ich gedacht, schön, dass auch wirklich gläubige Leute in so ein Ding reinschreiben, also dass da alles drin gesammelt wird, nicht nur das, was die Welt über Sünde denkt, sondern auch wirklich vom christlichen Aspekt her. Eben, und wir wollen ja rausfinden, was sagt jetzt Gott? Also ich denke, das Thema Zielverfehlung ist grundsätzlich richtig, aber weißt du was, mir ist es manchmal zu seicht. Ja, Zielverfehlung, das ist sowas. Du machst halt Haarsch auf der Nebel, gell? Aber wenn eine Rakete, die zum Mond will, auf der Erde ein paar Millimeter daneben ist, dann wird sie nicht auf dem Mond landen. Weil das tut sich immer weiter auseinandergrätschen, so wie je mehr sie im Weltall drin ist. Ja. Was sagt denn die Bibel? Römer 14, Vers 23. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Sag mal, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Wieso geht es da ums Essen? Das war in der Apostelgeschichte ein extrem wichtiges Thema mit dem Essen. Da ging es ja immer darum, dürfen wir jetzt dieses Fleisch essen, was vielleicht im Tempel geopfert worden war, den Götzen geopfert war, oder dürfen wir das nicht essen? Und da gab es einen großen Streit zwischen den Christen, und die einen haben gesagt, alles, was ich esse, ist gesegnet und das esse ich. Und die anderen haben gesagt, nein, das darf man nicht. Und ich denke, das ist so ein bisschen, heute gibt es ja auch so heikle Themen, wo die einen sagen, das darf man, und die anderen sagen, das darf man nicht. Und ich finde es einfach schön, dass der Paulus das zusammenfasst und sagt, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und jetzt sind wir aber, jetzt haben wir echt ein Problem, gell? Weil ich habe so gedacht, wie viele Dinge tut man einfach so? Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen einfach total herausfordern möchte, dass wir es genau nehmen. Und hier kommt es ganz klar raus, es geht nicht um du darfst und du darfst nicht. Es geht um eine Haltung, die wir haben, und eine Beziehung, die wir zu Gott haben. Ja, es geht nicht in erster Linie, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Sondern es geht darum, dass Gott mich wegen dem, die Menschen wegen dem geschaffen hat, dass sie in enger Gemeinschaft mit ihm sind. Und wenn wir uns daran erinnern, was im Garten Eden passiert ist, dann, wenn Sünde ist, gibt es immer Chaos. Wo Sünde ist, ist Chaos und ist Trennung. Aber wir wollen doch mit Gott leben und wir wollen abhängig von ihm sein, und dazu gehört wirklich, dass wir es ernst nehmen. Also ich möchte einfach auch für mich selber, ich immer wieder mal kommt mir so in den Sinn durch verschiedene Dinge, die ich erlebe, wo ich denke, Mensch, am Anfang, geil, da wollte ich einfach so Jesus gefallen, wo ich mich bekehrt habe, und da wollte ich alles tun, was er will, und wollte alles richtig machen, und da habe ich, ich hab ja nichts ausgelassen. Eben, ich habe ja innerhalb von kürzester Zeit die ganze Bibel durchgelesen, weil ich wissen wollte, was da drin steht. Ja, habe mir so eine ich habe damals in einem anderen Haushalt gewohnt, wir hatten damals Kinder, die wir betreut haben, mein Mann und ich, und habe mir da eine Bibel aus dem Regal geholt, auf Seite 1, alles einfach runtergeschlungen, inklusive den Makkabäer und Dingsbums, wo gar nicht zur Bibel gehört. Aber weißt du was, ich war in dem Moment schon errettet und habe genau gedacht, komische Bücher sind dazwischen drin. Ja, ich habe den Unterschied gemerkt. Da kannst du mal sehen, wenn du wiedergeboren bist, dein Geist ist wach, und im Johannes steht, die Salbung lehrt uns alles. Hab's aber einfach alles runtergeschluckt. Also ich habe gedacht, entweder verreißt mich oder ich werde hinterher lebendig, aber ich muss das einfach alles wissen, was da drin steht. Und ich war so eifrig, ja, und dann eben Sachen aus dem Haus geschmissen. Ihr kennt ja die ganzen Storys schon inzwischen von mir. Aber weißt du was, später habe ich manchmal gedacht, nach Jahren, oh, ich werde einfach mal wieder so begeistert sein. Ja, natürlich flaut es ab, so wie in der Ehe, dass irgendwann nimmer 1000 Schmetterlinge rumsausen, die Liebe wird tiefer, die wird nicht schlechter, und ich denke, so ist es auch mit Jesus. Aber ein Stück Begeisterung würde uns manchmal echt nicht schaden. Und dieses Abgeflaute, ja, ganz am Anfang hast du gedacht, boah, mache ich das oder mache ich das? Mein Gott, gefällt das? Soll ich das machen oder soll ich das nicht? Heute sagst du, mach ich. Verstehst du, was ich heute Morgen meine? Und es geht eben nicht drum, wenn man Leute sagt, ja, brauchst du Gott nicht, so, niemand umgebracht, nichts gestohlen, niemanden geschlagen, also okay. Das ist es nicht. Gott will unser ganzes Leben. Er hat uns so gemacht und Jesus geschickt, damit wir ein lebendige Menschen sind und lebendige Beziehung mit Gott haben. Verstehst du, du kannst auch gute Dinge tun und es ist nirgendwo aufgeschrieben und es bringt dir erst schon keinen Segen. Deswegen will Gott, dass wir so nah an ihm dranbleiben, dass wir die Dinge, die wir tun, aus Glauben tun. Ja, und vielleicht tue ich mir jetzt selber nicht gerade einen Gefallen, aber mir ist als erstes ein Beispiel eingefallen, nämlich wenn es Opfergeld rumgeht und du einfach dein Zeug reinschmeißt. Also schmeiß ruhig was rein heute. Aber weißt du, wie ich meine? Hey, wir als Leiter, wir wollen dein Geld nicht, wenn es nicht im Glauben gegeben ist. Wenn Leute zu mir sagen, ja, muss ich jetzt den Zehnten zahlen und von was muss ich den Zehnten zahlen? Ich gebe immer die Antwort, tu das, wofür du Glauben hast. Ich kenne Leute, die haben ihren Zehnten gegeben. Ich kenne jemanden, der war so versessen, der eine Tafel Schokolade bekommen hat, hat er die Zehnte vom Stückle jemand anders geschenkt. Ehrlich? So, das erinnert einem an die Pharisäer. Die Minze verzehnten, aber zur Schwiegermutter sagen, ich schmeiß dich aus dem Haus. Sagt Jesus zu denen, ja? Also, verstehst du, natürlich sollen wir diese Dinge tun, aber nur gut zu sein, reicht nicht. Ich möchte dich wirklich herausfordern, gerade wegen Geld, weil das so ein heikles Ding ist in unserer Gesellschaft, ja? Wo das Geld ist, ist auch das Herz, ja? Aber entscheide dich, dass du Dinge aus Glauben tust. Also ich weiß, dass einige zum Beispiel am Monatsanfang den Zehnten einfach überweisen und das ist auch nicht schlecht, da ist nichts Schlechtes dran. Aber pass auf, dass es nicht zur Gewohnheit wird. Nimm dir, wenn du deine Kontoauszüge holst von der Bank, nimm dir den Kontoauszug und von mir aus was ich, legst du deine Hände drauf und sagst, Herr, das ist das, was ich dir geben will. Das sind diese 10% und ich weiß, die gehören dir und ich möchte sie dir geben, weil ich weiß, dass ich alles, was ich habe, von dir habe. Und ich freue mich über die 90%, die ich behalten darf. Und ich weiß, dass die jetzt gesegnet sind, die 90%, weil ich dir das gebe. Und da kommt Glauben. Und weißt du was, wenn du es aus Glauben tust, dann kommt auch der Segen und die Frucht. Ich habe Christen gesehen, die nach Jahren gesagt haben, ich zahle nie mehr Zehnten, es bringt mir sowieso nichts und ich habe immer genau den Betrag minus auf dem Konto, den ich eigentlich hätte zahlen sollen. Ich garantierte, das waren Leute, die das aus Gesetz getan hat und nicht aus Glauben. Und so ist es auch mit anderen Dingen, nur dass es mit dem Geld ist mir einfach in den Sinn gekommen. Dann sage ich das eben so. Ja, weil wir kommen so schnell in Gewohnheiten und dann findet man auch noch, dass wir ganz tolle Leute sind. Oder? Ja. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht, dass wir gute Menschen sind und ein paar gute Sachen tun und ein paar religiöse Sachen tun und ein paar christliche Sachen tun und unser Herz nicht nah bei Gott ist. Es geht um die Nähe zu Gott. Mein zweiter Punkt ist, warum nicht sündigen? Also der erste Punkt war, was ist eigentlich Sünde? Wir haben gesagt, alles, was nicht aus Glauben getan wird, ist Sünde. Du sagst ja, darf ich da nicht mal eine Suppe essen ohne? Nein, natürlich haben wir auch, Gott hat uns einen Verstand gegeben und wir haben ein regelmäßiges Leben oder so. Aber wenn du die Suppe isst, dann nimm sie mit Dank zu dir. Du musst nicht fasten und beten, ob du die Suppe essen darfst, aber nimm sie mit Dank zu dir. Ich weiß, heute will ich richtig Kühe schlachten. Heilige, religiöse Kühe schlachten haben. Lust auf Schlachten. Rünstig. Ja, weil das nervt mich so dermaßen, wenn mir einfach so, und dann verlieren wir die Freude. Und dann, und warum verlieren wir die Freude? Weil wir das Segen nicht haben. Und warum haben wir das Segen nicht? Weil wir es aus Gewohnheit getan haben. Zweiter Punkt. Also ich weiß nicht, aber ich habe Spaß heute. Ich weiß nicht, ob du Spaß hast. Das kommt, glaube ich, nur von gestern. Ich bin so aufgestellt. So viel Lobpreis. Genau, also warum nicht sündigen? Und da ist mir aufgefallen, wenn die meisten Leute, wenn man die jetzt fragen würde, was sie über Sünde denken, wenn sie Christen sind, und dann sagen sie eigentlich aus dieser Haltung raus so, ich darf halt nicht sündigen. Oder man darf nicht sündigen. Oder man darf Dinge nicht tun. Und ich denke, da müssen wir unseren Sinn erneuern. Ja? Weil es geht nicht darum, dass Gott uns was wegnehmen will, dass Gott uns einschränken will, dass Gott eine Spaßbremse ist, ja, sondern eigentlich, wie am Anfang wir es gesagt haben, hey, ich halte mich der Sünde für tot, aber ich will leben in Christus. Das ist, was ich will. Es ist nicht, ich darf nicht sündigen. Ich will leben. Ja? Und warum ist es so wichtig? Weil die Wahrheit ist, eben, wir haben am Anfang gesagt, die Sünde versklavt uns. Wir sind dann nicht mehr frei. Und die Auswirkungen von Sünde sind fatal. Wir denken so ein bisschen sündig. Niemand hat es gesehen und niemand weiß es. Aber es ist wie ein Fremdkörper in deinem Leben. Und Gott will, dass wir frei sind und dass der Segen fließt. Ich habe so gedacht, so ein Beispiel, das hängt zwar ein bisschen, aber wie man sich's vorstellen kann, du hast ein Haus und du hast einen Garten und du sündigst und dann kommt der Feind und schmeißt dir ein paar Steine in den Garten. Also du gibst ihm ja Anrecht durch das, was du tust. Gibst du ihm Anrecht, schmeißt er, und dann sündigst du wieder, dann schmeißt er da wieder Steine in den Garten. Irgendwann gehst du mit dem Rasenmäher durch, der Rasenmäher ist kaputt. So eine Anfechtung und so, jetzt ist mein Rasenmäher, schon wieder eine Anfechtung und schon wieder hat der Feind in mein Leben eingegriffen und der Rasenmäher ist kaputt und jetzt brauche ich einen neuen Rasenmäher und wo ist der Segen? Merkst du an dem Beispiel, wie wir Sachen verdrehen? Es war mein Leben, was die Steine in den Garten reingebracht hat. Es geht nämlich um Herrschaftsbesitze. Es geht um Macht. Wem gehöre ich? Und wem gehört denn das Land, worauf ich wohne? Es geht wirklich nicht um ein paar Do's and Don'ts. Also so, das darf ich und das darf ich nicht. Eben, es geht wirklich um Machtbereiche. Schau, wie wird ein Reich Gottes gebaut? Es heißt ja, Jesus sagt, das Reich Gottes soll kommen auf dieser Erde und er sendet uns aus, Reich Gottes zu bauen. Wie wird Reich Gottes gebaut? Überlegt, durch unser Handeln. Wie wir handeln. Jesus sagt, wenn ich die Kranken heile und die Dämonen austreibe und die Toten auferwecke, so ist das Reich Gottes unter euch gekommen. Das sind Handlungen. So kommt das Reich Gottes. Aber weißt du was? In der Finsternis, die Finsternis breitet sich genauso aus. Durch Handeln. Wenn ich den Willen vom Feind tue, dann gebe ich dem Feind auch Macht über mein Land. Weil er will seine Festungen nicht aufgeben. Das merkst du ja in deinem Leben, deine schwachen Seiten, wo du auch vielleicht früher drunter gelitten hast, er will immer wieder mal anklopfen und sagen, ob das noch geht. Ja, kann sie sich immer noch so aufregen oder kann sie immer noch, ja, klopft immer wieder mal an, will dieses Feld behalten, was ihm so lange Jahre gehört hat. Ja, und es geht nur, wenn er dich dazu bringt, seinen Willen zu tun. Wie wird eine Stadt vernichtet, indem das sind nicht die, es heißt im Epheser, dass die Herrschaften über die Finsternis und die Mächte, dass die im Himmel sind. Aber weißt du was? Die können gar nichts tun, wenn sie nicht jemand finden, der ihren Willen tut. Die können noch so böse sein und noch so mächtig sein. Aber wenn die in der Stadt ganz viele Leute finden, wir bleiben beim Geld, ich weiß auch nicht warum, aber ich muss jetzt beim Geld bleiben. Wenn die ganz viele Leute finden, die betrügen, die korrupt sind, die geizig sind, dann wird eine Stadt von dem eingenommen. Und dann schmachten die Menschen vor Ungerechtigkeit. Und dann gibt es Leid und dann gibt es einfach keinen Segen. Und was haben wir schon für Waldshut gebetet? Im Waldshut da steht, so, nimmt das. Pack das Geld in deinen Hut, die Stadt soll heißen Waldeshut. Also es geht in Waldshut auch sehr um finanzielle Mächte. Und wir haben auch eben da Dinge, muss nur die Geschäftswelt anschauen. Ja, aber das kann man knacken, indem man, ja, gestern haben wir wirklich, nicht nur gestern, wie der Daniel das erkannt hat, wir beten ja schon seit Jahren, aber wenn wir uns so anders verhalten, dann können wir das Land für Gott erobern. Wenn wir großzügige Menschen sind, wenn wir ehrliche Menschen sind, korrekte Menschen sind, nicht betrügen und schummeln, ob es Finanzamt ist oder was anderes, wenn wir korrekt leben, wenn wir großzügig sind, so verbreiten wir Reich Gottes. Und so wird diese Finsternis zurückgedrängt. Das hilft nichts. Also, ja, und die Großkotzigen und die und der Mai, dem gehört schon fast die ganze Stadt. Und was ihm nicht gehört, gehört dann dem Mona Lisa-Typ oder was weiß ich. Das nützt nichts, sondern selber. Es kommt auf dich an. Einen ehrlichen Lebenswandel führen mit Gott. Und so gewinnen wir das Land zurück. Es geht wirklich um Macht, um Herrschaft. Ja? Wir sind ja bei dem Punkt, warum sollen wir nicht sündigen? Ich habe es vorher schon gesagt, die erste Sünde in Eden. Was hat die Sünde gebracht? Tod und Verderben. Ja? Im Römer 5, Vers 12 steht, dass der Tod zu allen Menschen kam. Der Tod ist durch die Sünde gekommen und so ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Gott wollte das nie, das war nie sein Plan. Das ist durch die Sünde gekommen. Wenn du nachliest, ganz am Anfang in der Bibel, da war die Erde wüst und leer, es war Chaos. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ich habe neulich erst wieder mal so einen Bericht gelesen, wo es um Kosmos und All geht und so. Und die sind ja alle überzeugt davon, dass irgendwann mal vor was weiß ich wie viel Millionen von Jahren da mal ein riesiger Meteorit auf die Erde gefallen ist und wegen dem dann so Chaos ausgelöst hat. Dann denke ich mir immer, ja, ich weiß, wie der heißt, der Meteorit. Der heißt Luzifer. Also die sind gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Ja? Also der hat gesündigt, der hat sich erhoben gegen Gott und es hat Chaos ausgelöst. Und ich meine, vielleicht, wenn du irgendwie nicht die richtige Haltung hast, dann wird nicht gleich deine ganze Familie in Finsternis leben. Aber ich möchte heute Morgen, dass wir nachdenken, dass wir sensibler werden, wie wir leben. Weil, seht ihr, weil wir für Sünde nicht direkt bestraft werden, denken wir, es macht nichts. Wir spüren das ja nicht. Wir sind errettet und wir wissen, dass Jesus bezahlt hat und wegen dem kommt jetzt nicht der Blitz vom Himmel oder so, sondern wir merken es gar nicht. Man merkt es, wenn man nicht aufhört zu sündigen, weil dann kommen diese schlechten Dinge in unser Leben rein. Ja? Aber momentan merkt man es nicht so. Aber weißt du, der Paulus sagt im Römer, wenn wir richten, wenn wir andere verurteilen, dann werden wir am Ende genau das Gleiche tun. Das steht im Römerbrief. Und das haben wir unzählige Male so gelesen. Wenn ich meine Eltern verurteile dafür, dass mein Vater Alkoholiker ist, haben wir so oft gesehen, dass man entweder selber Alkoholiker wird oder ein Alkoholiker heiratet und die Kinder und die Ehe wird geschieden und so weiter und so weiter. Der ganze Unsegen, der durch eine Sünde kommt, die heißt richten und verurteilen. Also Sünde hat fatale Auswirkungen, auch wenn wir es nicht gleich sehen. Und ich möchte ein positives Beispiel erzählen, wenn wir uns eben anders verhalten, was das für einen Segen hat. Ich habe letzte Woche ein Gespräch mit jemandem gehabt und habe mich so gefreut. Das ist ein Paar und die sind schon seit etlichen Jahren verheiratet und es hat immer wieder Probleme gegeben, vor allem mit den Söhnen und auch kann jetzt nicht alles so im Detail sagen, ist niemand, der von hier ist, nur muss nicht nachhören, wer es ist. Und der Mann, der wollte einfach nie so an die Probleme, der hat immer gedacht, ja, es ist eben so, die sind zwar Christen, aber der wollte einfach nicht sein Leben in Ordnung bringen. Und der war geschieden auch. Und ich meine, da gibt es ja auch immer ganz viele Sachen, wo man eigentlich vor Gott bringen muss und erledigen muss, weil sie sonst an einem nagen. Verletzungen, Enttäuschungen und so weiter und so weiter. Und er hat auch ganz lang mit Kirche Probleme gehabt, weil seine Frau irgendwie den Co-Pastor, glaube ich, mit dem fremdgegangen ist. Also schwierige, ganz schwierige Situation. Und jetzt hat die mir erzählt, jetzt waren die neulich irgendwo und haben einen Ehekurs gemacht und dort war eine Atmosphäre von der Freiheit und ihr Mann könnte sich öffnen und hat ganz viele Dinge erledigt. Hat sich losgesagt von Freimaurerei und hat seiner Frau nochmal, seiner Ex-Frau vergeben und klare Sache gemacht und wirklich bis ins Detail. Und weißt du, was kurz danach passiert ist? Die waren im Ausland für diesen Kurs und als sie wieder heimgekommen sind, Weißt du was? Die Söhne haben sich verändert. So, weißt du, so wie die Sünde fatal ist und Unsegen bringt, so bringt der Gehorsam Segen. Das wollte ich wollte euch wirklich das aussagen, damit ihr erkennt, was das, wie wertvoll das ist. Und ein Sohn hat sich gerade gesagt, ja, er will wieder mehr mit Gott zu tun haben. Und die sind als Kinder alle zusammen in die Kirche gegangen, also in die Gemeinde gegangen. Nur durch die ganze Scheidungszeug und so sind die so von Gott weggekommen, weil sie so verletzt waren. Und der andere Sohn, zu dem hat Gott hörbar geredet. Der war in Ägypten und war auf dem Tauchgang und die waren in einer engen Höhle und alle konnten nur hintereinander tauchen und niemand konnte sich umdrehen und er war der Letzte. Und er war da in dieser Höhle und hat keinen Ausgang, also hat kein Licht mehr gesehen und hat eine Panikattacke gekriegt und hat gedacht, das war's jetzt, ne? Es ist jetzt seine letzte Stunde und dann hat er hörbar eine Stimme gehört und die gesagt haben, es ist noch lang nicht vorbei und ich bin auch noch nicht fertig mit dir. Also und hat Gott zu ihm geredet. Du, der liest jetzt früh morgens von der Joyce Meyer, die gibt es doch so Kalenderdinger und befasst sich mit der Bibel und mit, du, die sind umgedreht wie ein verkehrter Handschuh. Das ist die umgedreht, das ist, wenn man nach dem Willen Gottes lebt. Wenn man nicht einfach so dahin lebt und denkt, ja, da war mal was, aber das ist ja mir wurscht. Und wir können auch nicht einfach sagen, ja, das ist hinter mir und das ist mir wurscht. Sünde hat immer einen Rattenschwanz. Die hat immer fatale Folgen. Und natürlich ist sie am Kreuz ausgelöscht. Aber das sind genau diese alten Dinge, die der Feind weiß und die, wo er richtig happy ist, wenn du das immer schön mit dir mitschleppst. Weil da kann er immer Unheil über dein Leben bringen. Es ist nachgewiesen, dass Unvergebenheit Krankheiten verursacht. Dass ein schlechter Lebenswandel Chaos verursacht. Dass Habgier Schulden verursacht. Und so weiter und so weiter. Wir müssen uns nur vor Augen halten und einfach in unser Leben reinschauen, wo sind die Dinge, wo muss ich darauf achten? Wo muss ich aufpassen? Wo will ich mehr Segen haben? Kannst auch umgekehrt hinschauen. Wo sind die Sachen, wo du denkst, das passiert mir immer wieder. Das ist immer wieder, ist das und das. Hey, dann setz dich mal mit jemand zusammen, der was davon versteht und bete zusammen und frag Gott, was die Ursache ist und wie man das ändern kann. Weil Gott will das nicht und schiebt nicht alles auf den Feind. Das ist immer das Leichteste. Aber das ist in den wenigsten Fällen so. Er braucht gar nicht so grob sich Mühe zu machen, sondern er muss nur dich selber dazu bringen, dass du nicht den Willen Gottes tust. Schau, im Alten Testament, ich habe mal studiert, ganz viele Studien gemacht, weil ich den Zusammenhang rausfinden wollte zwischen dem, wie die Nation sich verhält von Israel und dem, wie das Land ist. Ja? Und ich habe herausgefunden, dass immer, wenn sie fremden Göttern nachgefolgt sind, dann ist es Unheil gekommen. Dann gab es Erdbeben, dann gab es Dürre, dann gab es, einfach auch eben die Naturgewalten. Ja? Und dann haben sie sich wieder Gott zugewandt und dann haben sie wieder Ernte gehabt. Wir haben vor Jahren, ging so ein Video rum, wo da ging es um, was war das, irgendwo Bolivien, Kolumbien da hinten, wir haben es, Transformation hat das Video geheißen und da haben sich ganz viele da von dem Dorf da bekehrt und sind Jesus nachgefolgt und haben sie gezeigt, was die für eine Ernte hatten. Die haben unterarm große Karotten aus dem Erdboden gezogen, wo vorher Missernten waren. Also sag du mal, es hat keinen Zusammenhang. Das ist einfach nicht wahr. Und sagst, ja, was soll ich ausrichten? Du kannst in kleinen, in deinem Leben die Herrschaft haben. Aber eben je mehr wir Menschen finden, die auch Jesus nachfolgen, umso mehr wird Finsternis zurückgedrängt. Wir müssen nicht auf dem Berg stehen und die bösen Mächte verschwinden. So lassen im Namen Jesus. Das müssen wir nicht machen, weil die müssen sowieso verschwinden, wenn niemand mehr das macht, was sie sagen. Ja? Im 2. Chronik 40, 7, Vers 14 heißt, dann werde, wenn sie Buße tun und sich demütigen und zu Gott schreien, dann werde ich ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Oh, danke, du hast es sogar. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, wenn sie sich demütigen, ja, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das hängt zusammen. Und ich bin zwar nicht gegen Umweltschutz und sowas, also natürlich, ich habe schon oft gesagt, ich tue auch meinen Müll trennen, weil mir eh nichts anderes überbleibt, weil ich auch gehorsam sein will. Aber überzeugt bin ich davon, dass nicht das die Erde heilt. Das wird niemals die Erde heilen. Sondern wenn Christen aufstehen, und das heißt ja im Römer und im Epheser überall, steht, dass wenn die Söhne, die Erde seufzt und liegt in Wehen und will, weil sie sich danach sehnt, dass die Söhne und die Töchter Gottes aufstehen und herrschen. Weil die Menschen, die Sünder sind, die Gott nicht kennen, die können nichts machen. Aber wir können was machen. Also, es ist nicht egal, wie wir leben. Ein Beispiel ist mir auch noch eingefallen, das ist zwar ein bisschen länger her, aber da habe ich noch in München gelebt und da gab es ein bisschen außerhalb so einen Ort und da war eine große Umgehungsstraße und sehr übersichtlich, also sehr übersichtliche, langgezogene Kurve. Und wir haben festgestellt, dass über Jahre dort immer wieder Todesfälle waren. Und kein Mensch konnte sich das erklären. Also eine Straße, die übersichtlich ist, eine Kurve, die man schon seit langem sieht, eine breite Straße, es war völlig unlogisch. Und dann haben wir gebetet und Gott hat uns gesagt, also wir haben nicht rausgefunden, was da passiert ist, aber Gott hat uns gesagt, wir sollen nach diesem 2. Chronik 7, Vers 14 vorgehen und sollen Buße tun und beten und Gottes Angesicht suchen. Und wir sind da als Gemeinde hin und haben da gebetet und Buße getan, da ist nie mehr was passiert. Nicht mehr was passiert. Also, haben ja hier auch auf der Seltenbachbrücke gebetet und ich glaube, es hat sich niemand mehr runtergestürzt, gell? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Einmal wollte jemand, der ist aber dann abgehalten worden, da ist irgendjemand dazugekommen. Also siehst du, wir können herrschen im Leben. Wir haben dieses Privileg zu herrschen. Ja? Es geht nicht nur darum, wir dürfen nicht sündigen. Wir wollen leben und herrschen. Ja? Eben, ein dritter Punkt. Wie herrschen wir? In Matthäus 5, Vers 29, da sagt Jesus bei der Bergpredigt, dass wenn dir das eine Auge Mühe macht, dann reiß es raus. Ja, und viele Leute, ich will es jetzt nicht lesen, kannst daheim nachlesen. Und viele Leute sagen, ja, wieso muss ich mein Auge ausreißen, wenn es mir Mühe macht? Das ist ja sinnbildlich gesprochen. Es heißt eigentlich übersetzt, dass wir im Natürlichen dafür sorgen, dass wir dem Feind nicht in die Falle reingehen. Ja, du kannst im Natürlichen Vorkehrungen treffen. Ja, du kannst Streit aus dem Weg gehen. Ja? Du musst nicht jedes Gefecht ausfechten. Du kannst dem aus dem Weg gehen, du kannst dich entscheiden. Ja? Der Josef ist geflohen vor der Versuchung von der Frau von Potiphar. Der hat nicht rumdiskutiert mit ihr. Der hat gewusst, hey, jetzt muss er einfach abhauen. Ja? Manchmal muss man einfach gehen. Und im Psalm 1 heißt es, selig, der nicht sitzt bei den Gottlosen und bei den Sündern. Ja? Na, du sagst, ja, aber Jesus war bei den Sündern, ja, aber er war nie auf ihrer Ebene. Wenn du bei den Sündern sitzt, weil du der Unterschied bist und weil du ihnen von Gott erzählen willst, dann kannst du ruhig da hocken, aber nicht, wenn du mit ihnen ihre bösen Witze machst. Ja? Also wir können im Natürlichen Vorsorge treffen. Ja? Im Jakobusbrief steht, also es geht darum, wie herrschen wir. Im Jakobusbrief steht, naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Und dann wird auch der Feind fliehen. Also je näher wir an Gott sind, umso mehr Einfluss hat Gott in unserem Leben. Und umso weniger werden wir in die Versuchung kommen, dass wir Dinge tun, die nicht okay sind. Ja? Ich möchte auch erwähnen, dass ein wichtiger Punkt ist mit dem Herrschen, dass wir dieses Bewusstsein haben, dass wir keine Sünder mehr sind. Ja, wir sind keine Sünder. Du kannst nicht sagen, ich armer Sünder. Das bist du nicht. Du bist ein Gerechter. In dir ist das Gesetz des Geistes, des Lebens und in dir ist keine Verdammnis. Ja, auch wenn du gesündigt hast nicht. Pass auf, du bist eine andere Natur. Du warst vorher ein Sünder und hast gesündigt. Und jetzt bist du eine neue Schöpfung in Christus und dein Geist ist lebendig vor Gott. Du hast noch die Möglichkeit zu sündigen, aber es ist nicht mehr du bist kein Sünder, du bist eine neue Schöpfung und wegen dem kannst du herrschen. Und dann gehst du zu Gott und tust Buße und dann ist wieder alles gut. Und wir werden meistens keine besseren Menschen, wenn wir ständig unter Verdammnis sind und denken, wir sind Sünder. Ja? Wir wären bessere Menschen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir gerecht sind durch Jesus, weil er für uns die Sünde auf sich genommen hat. Und sagen, hey, ich muss nicht unter Verdammnis sein, egal was in meinem Leben passiert ist. Und es gibt Fälle, heute Morgen, ich habe jetzt gerade von Gott gehört, hier sitzt jemand drin und du leidest immer noch an Dingen, die schon vor 20 Jahren passiert sind, weil du dort einen Fehler gemacht hast. Gib's endlich ab. Gib's endlich ab und vergib dir selber. Und das ist ein großer Punkt. Den anderen vergeben, aber auch uns selber vergeben. Und wirklich nicht mehr drunter leiden. Und dann, wenn du dann unter so einem Zugzwang bist, dass du mal einen Fehler gemacht hast, weißt du was, wenn du unter der Verdammnis bist, da wirst du nur noch mehr Fehler machen, anstatt dass du dich endlich mal lossagst von dem und sagst, nee, mit mir nicht mehr. In der Bibel steht, dass wir unsere Sünde bekennen und dass dann Gott uns vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Und so werden wir auch heil. Im Jakobus steht, dass bei der Kranken, dass wir die Kranken salben, dass wir die Ältesten rufen. Aber da heißt auch, bekennt nun einander eure Sünden. Viele Leute wollen dieses Öl haben und sagen, ja, kannst du mich mal salben, aber sie wollen nicht ihre Sünden bekennen. Aber es hat ganz oft einen Zusammenhang, wobei ich nicht sage, dass jede Krankheit von der Sünde kommt. Außer von der Ursünde. Also, ja, also wichtig ist, sich selber annehmen, andere annehmen, sich und anderen vergeben. Ja. Und warum soll man unsere Sünden bekennen? Weil es dann aus der Verborgenheit rauskommt. Und alles, was ans Licht kommt, hat schon die Hälfte Kraft verloren. Ja, der Feind wirkt im Dunkeln und im Geheimen. Und wenn du es aufdeckst und sagst, außerdem kann dein Freund dir dann nächste Woche sagen, hey, hast du es geschafft die Woche? Und das bringt dich unter einen positiven Druck. Ja. Eben, und dann habe ich der letzte Punkt heute, eben nicht Gott einfach die Schuld geben. So viele Leute, also ehrlich, kann sie nicht mehr hören im Leib Christi. Ja, eine Anfechtung, ja, eine Versuchung. Ja. Als wenn der Feind so riesig groß wäre und Gott so klein. Ja, auch in der Bibel steht, Gott lässt nicht zu, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Wir werden getestet, wir werden geprüft. Der Feind schenkt uns nichts umsonst. Das ist schon so. Ja, er versucht es immer wieder. Aber es ist immer so, Gott achtet darauf, dass es immer so ist, dass wir die Möglichkeit haben, darüber zu herrschen. Dass es nicht über unsere Kräfte geht. Ja. Und ich möchte dich auffordern und ich finde es schön, dass heute auch der Tag ist, wo wir Abendmahl feiern. Überprüf einfach heute deine Beziehung zu Gott. Und überprüf, von allem, was ich heute Morgen gesagt habe, ist bestimmt ein Punkt dabei, wo Gott ganz persönlich zu dir geredet hat und du was erkannt hast. Lass es nicht schleifen, sondern tu es in nächster Zeit in Ordnung bringen. Ja? Was sagt Gott heute zu dir? Und was, einfach diese Frage, was unterscheidet mich persönlich von einem Nichtchristen? Sind wir bei dem Punkt, dass es nicht reicht, ein guter Mensch zu sein. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin gut und ich tue gute Werke. Das ist nicht das, was dich unterscheidet. So. Wenn wir jetzt Wir-Gruppen hätten, normale, dann würde ich sagen, da müsst ihr drüber reden, aber ihr könnt einfach euch Freunde suchen und sagen, hey, was, ein bisschen darüber reden noch. Was unterscheidet mich? Nebst dem, dass ich eine neue Schöpfung bin. Ich bin gar nicht mehr der Alte. Das kann man gar nicht vermischen. Das ist das Wichtigste. Aber auch in meiner Haltung, in dem, wie ich lebe, wie ich meine Entscheidungen treffe, da gibt es ganz grobe Unterschiede. Weil ein Christ ist abhängig von dem, im Römerbrief steht, von den äußeren Einflüssen. Ja, der wird hin und her geschoben wie ein Halm im Wind. Ja, der hat keine Entscheidungsmöglichkeit. Ich kann entscheiden. Das unterscheidet mich, aber durchs auch ausnutzen. Lebe ich auch in diesem Bewusstsein, dass ich nicht unten drunter bin, unter allen Umständen, sondern dass Gott gesagt hat, in mir bist du stark. Auch wenn du schwach bist, dann bist du stark. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Auch diese Situation vermag ich. Und Gott wird mir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und der Heilige Geist wird mir zeigen, wie ich weitergehen soll und was ich vielleicht ändern soll, dass ich da wieder rauskomme. Aber ich vermag das, weil ich stark bin in Jesus Christus. Amen. Lass uns das Abendmahl bitte austeilen.